Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Herr Schweizer alias Herr Nötzli alias Walter Roderer.
Ich hätte jetzt gerne einen Blumenkühl für meinen Bär.
Was ist denn da los?
Einer der wichtigsten Volksschauspieler der Schweiz ist in der Nacht 91-jährig gestorben. Die weiteren Themen: Eine ganz große Bedrohung für die Schweiz ist die Bedrohung des Finanzplatzes, sagt der Nachrichtendienst. Das Hauptverkehrsmittel in der Schweiz ist das Auto, aber immer weniger Junge haben einen Fahrausweis. Eine Trendwende. Die Mobilität in der Schweiz ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Rendezvous, am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Walter Roderer, der bekannte Schweizer Volksschauspieler, ist tot. Der Ostschweizer starb in der Nacht auf heute in seinem Haus im zürcherischen Ilnau. Roderer war zunächst als Theaterschauspieler bekannt geworden. Ab den 50er Jahren spielte er auch in Fernseh- und Kinofilmen mit. Im Schweizer Radio verkörperte Roderer über Jahre die Figur des Barbiers von Seldwyla. Mit dem Kinofilm «Ein Schweizer namens Nötzli» erlangte Roderer auch über die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit. Am 3. Juli hätte Roderer seinen 92. Geburtstag gefeiert. Die Schweizer Bevölkerung wird immer mobiler und sie steigt zunehmend auf den öffentlichen Verkehr um. Das geht aus der neuesten Statistik des Bundes hervor. 2010 wurden in der Schweiz rund ein Viertel mehr Kilometer mit der Bahn zurückgelegt als noch vor 5 Jahren und auch Fahrten im Bus oder Tram nahmen zu. Alles in allem werden aber nach wie vor die meisten Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. Hier bleibt die Länge der gefahrenen Strecke aber seit Jahren stabil. Im vergangenen Jahr hat die Zahl extremistischer Gewalttaten in der Schweiz leicht abgenommen. Das zeigt der neueste Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes. Dabei sei die Zahl linksextremer Gewalttaten deutlich höher als jene von rechts, schreibt der Nachrichtendienst. Übers Ganze gesehen seien Links- und Rechtsextremismus aber nicht staatsbedrohend. Auskunft gibt der Bericht auch zum Terrorismus. Es seien mehrere Personen bekannt, die sich aktuell in einem islamistischen Kampfgebiet in Pakistan oder Somalia aufhielten und früher in der Schweiz wohnhaft waren. Die Rückkehr von Bären, Wölfen und anderen Großraubtieren in die Schweiz sei ein natürlicher Prozess. Dieser Ansicht sind die 4 Verbände Jagd Schweiz, Schafzuchtverband Pro Natura und WWF Schweiz. Sie haben sich auf gemeinsame Grundsätze in der Großraubtierpolitik geeinigt. Demnach sollen Einzeltiere, die Schäden an Nutztieren verursachen, weiterhin gemäß gültigen Konzepten abgeschossen werden können. Im Vordergrund müsse aber die Weiterentwicklung von Maßnahmen stehen, die dem Schutz von Nutztieren dienten. Die Ukraine hat eine für nächste Woche geplante internationale Konferenz in Jalta abgesagt. Das schreibt die russische Nachrichtenagentur Interfax mit Verweis auf das ukrainische Außenministerium. Mit der Absage reagiert die ukrainische Führung auf Boykottandrohungen verschiedener europäischer Staatschefs. Diese kündigten an, sie würden aus Protest gegen die Haftbedingungen von Julia Timoschenko nicht nach Jalta reisen. In Moskau hat die Polizei 2 weitere prominente Oppositionelle verhaftet, den Rechtsanwalt und Internetaktivisten Alexei Nawalny und den Politiker Sergei Udalzow. Diese hatten ihre Anhänger zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen, zum Protest gegen die Vereidigung des russischen Präsidenten Putin. Hunderte Demonstranten verbrachten die Nacht auf einem kleinen Platz im Zentrum der russischen Hauptstadt und protestierten so gegen den Ämtertausch zwischen Putin und Medvedev. Putin trat gestern seine 3. Amtszeit als russischer Präsident an und ernannte Medvedev zu seinem Regierungschef. Der Bund gibt seine Pläne für eine befristete Asylunterkunft im aargauischen Bettwil offenbar auf, zumindest vorerst. Die Unterkunft für 120 Asylsuchende habe im Moment keine Priorität mehr, schreibt das Departement für Verteidigung, Bevölkerung und Sport, VBS, an den Bettwiler Gemeinderat. Das VBS schließt nicht aus, auf den Standort zurückzukommen. Momentan sei der Widerstand der Bettwiler Bevölkerung gegen die Unterkunft aber zu groß. Die SBB führt beim Güterbahnhof Luzern bis Ende November einen geotechnischen Großversuch durch. Die Testergebnisse werden für die Planung des seit langem geplanten Tiefbahnhofs verwendet. Es geht unter anderem um Erkenntnisse über den Grundwasserschutz, um die baulichen Risiken und um die Planung. In der Gemeinde Bux im Kanton Aargau wurde um 11.10 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst. Es handelte sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht laut der Kantonspolizei keine Gefahr.
Rendezvous ganz im Zeichen der Mobilität. Wir zeigen, wer in der Schweiz warum und wie viel unterwegs ist und wie die Schweiz umzudenken scheint. Die immer mobilere Schweiz ist auch Tagesgespräch mit der Direktorin des Bundesamts für Raumplanung und dem Direktor des Bundesamtes für Statistik. Außerdem erinnern wir uns an Walter Roderer. Wir sprechen mit dem Nachrichtendienstchef Markus Seiler über die Bedrohung für die reiche Schweiz.
Der Druck auf die Schweiz, auf ihren Wirtschafts- und Finanzplatz, wird angesichts leerer Kassen in vielen Ländern Europas nicht abnehmen, sondern eher zunehmen.
Wir lernen den linken griechischen Rebellen kennen, der die neue Regierung auf die Beine stellen soll, und hören von einer neuen Bedrohung in einem Solothurner Wald, einem Panther. Zuerst aber noch zu Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.006 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 20,14 gehandelt und der Dollar zu 92,26 Rappen. Das Wetter. Im Osten scheint vorerst noch die Sonne, aus Westen werden die Wolken aber immer dichter, gegen Abend fällt stellenweise Regen. Im Süden ist es oft bewölkt und zeitweise nass, die Höchsttemperaturen steigen in der ganzen Schweiz auf 18 bis 22 Grad. Morgen Mittwoch ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, Regengüssen und Gewittern, die Temperaturen gehen auf rund 22 Grad zurück. Und am Donnerstag scheint dann wieder oft die Sonne und es wird auch wieder rund 26 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Basel-Kleinhüningen und dem Grenzübergang Basel-Weil Lastwagenstau. Und noch ein Hinweis für den Schwerverkehr beim Grenzübergang Basel-Saint-Louis: werden heute wegen eines Feiertages in Frankreich keine Lastwagen abgefertigt. Dem Schwerverkehr wird daher empfohlen, via A2 Basel-Weil zu reisen.
Generationen von Schweizerinnen und Schweizern hat er zum Lachen gebracht. In Rollen, die etwas vertrottelt, irgendwie bünzlig, aber auch liebenswürdig daherkamen. Walter Roderer feierte seine größten Erfolge mit dem Film «Ein Schweizer namens Nötzli» und mit dem Theaterstück «Der Mustergatte». Jetzt ist er nicht mehr. Brigitte Hering mit einer Würdigung Walter Roderers.
Ja, das ist ein bisschen gut für jede Frau. So etwas für mich, da geht's überhaupt gar nicht.
So einen wie ihn gab's wirklich kein zweites Mal. Mit Walter Roderer ist heute einer der wichtigsten Volksschauspieler der Schweiz gestorben. Oft spielte er den typischen Schweizer Biedermann und feierte mit seiner feinen, schüchtern, stotternden Stimme im St. Galler Dialekt große Erfolge. Sein Theaterstück «Der Mustergatte» wurde bis zur letzten Vorstellung im Jahr 1985 1288 Mal aufgeführt.
Kann er nicht zum Raten aufgeben? Ja, jetzt hat er mal nicht polygam veranlagt.
Mit der Figur des Schweizers Nötzli brachte Walter Roderer den etwas unbeholfenen Bünzli auch auf die Leinwand. Der Volksschauspieler wehrte sich aber immer dagegen, mit seinen Figuren gleichgesetzt zu werden. Noch 2005, in einer Sendung zu seinem 85. Geburtstag, sagte Roderer:
«Alle die Sachen, die ich ja auf die Bühne stelle, die sind ja Werk, die sind ja geschaffen aus Fantasie, aus Beobachtung und natürlich aus einem grossen Stück eigenem Naturell. Ich muss ja mit meinen Händen und mit meinem Gesicht muss ich ja die Rolle gestalten, nicht? Aber so skurril und so lustig oder sagen wir auch vielleicht so blöd wie die Figuren auf der Bühne, das bin ich privat natürlich nicht.»
Geboren wurde der Schauspieler 1920 in St. Gallen. Der Sohn eines Textilkaufmanns wollte eigentlich Pfarrer werden, studierte dann Germanistik in Zürich und musste das Studium schließlich aus Geldmangel abbrechen. Seine Karriere begann er im Ensemble des Cabaret Fédéral. zu dem unter anderem auch Margrit Leubli und Stefanie Glaser gehörten. Schon 1957 gründete Walter Roderer sein eigenes Tourneetheater, arbeitete aber nebenher immer auch als Film- und Fernsehschauspieler. Der beliebte Volksschauspieler wusste, wie er sein Publikum bei Stange halten konnte. Sein Erfolgsrezept verriet er 1985 zum Anlass der letzten Vorstellung des Mustergatten.
Von mir, wenn ich glaube, ich habe ein Erfolgsrezept, ist es glaube ich nur das, dass ich einfach sehr, sehr schaue, dass ich am Publikum das bringe, was es was Freude hat und vor allen Dingen, was sie inzwischen natürlich in den vielen Jahren, wo ich selbstständig Theaterunternehmer bin und Schauspieler, was sie von mir erwartet. Da dürfen sie natürlich einfach nie enttäuschen. Und der Mustergatten, muss ich schon sagen, der ist mir also schon sehr auf den Leib geschrieben.
Erst im Alter von 73 Jahren zog sich Roderer 1993 von Bühne und Film zurück. Einer seiner letzten Auftritte hatte der Volksschauspieler noch 2010, als er für sein Lebenswerk mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.
Brigitte Hering. Und auch das Schweizer Fernsehen ehrt Walter Roderer. SF1 strahlt heute Abend um 20 Uhr die Sendung «Schweizer Lacher» mit Walter Roderer aus und um 22.20 Uhr den Film «Der 42. Himmel». Länger und weiter sind wir Schweizerinnen und Schweizer täglich unterwegs. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik und des Bundesamtes für Raumentwicklung. Im Durchschnitt liegt jede Schweizerin und jeder Schweizer täglich 37 Kilometer zurück und benötigt dazu gut 1,5 Stunden, Umsteige- und Wartezeiten mitgezählt. Und es zeigt sich, immer mehr Menschen steigen in öffentliche Verkehrsmittel. Alles bekannt, könnte man meinen. Doch die Statistik zeigt auch überraschende, interessante Auffälligkeiten. Katrin Hug.
Früher konnten es die jungen Erwachsenen kaum erwarten, bis sie den Führerausweis machen konnten. Es bedeutete die große Freiheit, wenn ein Jugendlicher endlich selber ein Auto lenken konnte. Doch heute wollen weniger Junge hinter das Steuer sitzen und lassen sich kutschieren, wie diese Frau im Tram.
Ja, ich bin vor allem öffentlich unterwegs. Alles. Ich habe kein Auto. Es ist viel entspannter.
Mehr ÖV, weniger Auto. Dies lässt sich bei den Jungen auch mit Zahlen nachweisen. Jürg Marti, Direktor des Bundesamts für Statistik.
Also wir haben festgestellt, dass die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, die hatten vor Jahren noch 71%, hatte einen Führerschein. Heute sind es noch 59%. Man stellt fest, dass die Jugendlichen zwischen 18 und 24 Jahren, dass sie mehr Generalabonnemente besitzen. Da hat eine Zunahme von 100% stattgefunden in den letzten Jahren.
Für diesen Erfolg verantwortlich ist das Generalabonnement. Die jungen Erwachsenen sind denn auch am meisten unterwegs und legen sehr lange Distanzen zurück, wie auch dieser Mann.
Ich wohne in Basel, in der Nähe von Basel. Das meiste, also arbeite ich hier zu Bern, jeden Tag 4 Stunden Zug.
Gut einen Viertel mehr Kilometer wurden 2010 mit der Bahn zurückgelegt als 5 Jahre zuvor. Je schneller die Verkehrsmittel werden, insbesondere die Bahn, desto mehr wird gependelt, auch über längere Strecken. Laut Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamts für Raumentwicklung, nimmt das Pendeln wieder zu. Die wichtigste Erkenntnis der Studie.
Verkürzt könnte man sagen, pendeln statt umziehen. Das ist aber auch eine Erfolgsstory unserer S-Bahn-Schweiz-Konzept. Mobil sein, flexibel sein ist auch wirtschaftlich eine Notwendigkeit und ein Erfolgsrezept.
Trotzdem sind die Schweizerinnen und Schweizer aber nicht am meisten für die Arbeit unterwegs, sondern in ihrer Freizeit, wie diese Frau.
Seit ich es gegeben habe, bin ich mehr unterwegs als spontan. Dass ich halt noch irgendwie in der Stadt reise, eine Ausstellung anschaue. Das ist vorher viel bewusster oder ja, im Vorhinein entschieden worden. Und jetzt ist es spontaner.
40% aller absolvierten Tagesdistanzen werden in der Freizeit zurückgelegt. Trotz der Erfolgsgeschichte des öffentlichen Verkehrs, wichtigstes Verkehrsmittel in der Schweiz ist und bleibt aber nach wie vor das Auto. Fast 80% der Schweizer Haushalte besitzen ein Auto. Ob Auto, Zug, Tram, Bus, Velo oder Flugzeug, eine Zahl sollte nicht fehlen. Rechnet man alle Reisestrecken zusammen, dann legen Herr und Frau Schweizer jedes Jahr eine halbe Erdumrundung zurück, immerhin über 20.000 Kilometer.
Katrin Hug. Und mehr zum Thema Mobilität gibt es hier um 1 auf DRS1 und DRS4 News im Tagesgespräch. Viertel vor 1, Sie hören Rendezvous. Der Nachrichtendienst soll Gefahren, welche die Schweiz bedrohen, aufspüren und wenn möglich abwenden. Im Fokus sind da die klassischen Bedrohungen durch Links- und Rechtsextreme oder durch Dschihadisten. Doch es drohen auch neue Gefahren. Peter Maurer berichtet.
Es ist ein Feind ohne Gewehre, Panzer und Kampfflugzeuge, der die Schweiz bedroht. Und es geht dabei vor allem um eines, sagt Markus Seiler, Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes.
Das Ringen der Schweiz um die finanz- und wirtschaftspolitische Souveränität.
Und Seilers oberster Chef, Verteidigungsminister Ueli Maurer, doppelt nach.
Europa hat an Stabilität verloren, insbesondere an wirtschaftlicher Stabilität, und die Auswirkungen sind uns nicht bekannt.
Stichwort Griechenland als aktuellstes Beispiel. Vor diesem Hintergrund ist für Nachrichtendienstchef Seiler klar:
Der Druck auf die Schweiz, auf ihren Wirtschafts- und Finanzplatz, wird angesichts leerer Kassen in vielen Ländern Europas nicht abnehmen, sondern eher zunehmen.
Dieser Druck, diese neue Form der Bedrohung, gehöre zu einer ganzen Palette von aktuellen Bedrohungsbildern. Und da stelle man fest,
dass die verschiedenen einzelnen Bedrohungstypen, wie zum Beispiel Terrorismus oder der Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder die Spionageabwehr, immer stärker vermischen, auch internationalisiert werden und immer mehr auch eine elektronische Komponente dazukommt. Das heisst, dass ein Teil dieser Angriffe auch über das Internet vorbereitet oder durchgeführt werden.
Das heisst unter dem Strich:
Die gesamte Bedrohungslage wird immer komplexer, wird auch immer diffuser.
Diese bedrohliche Entwicklung habe zwar nicht erst im letzten Jahr begonnen, sagt Nachrichtendienstchef Seiler, aber
es hat sich jetzt akzentuiert mit der Situation in Europa. Wir haben an der Peripherie von Europa den arabischen Frühling.
Will heißen, die politischen Umwälzungen in Ägypten, Tunesien und Libyen.
Also sehr viel Unsicherheit. Und damit verbunden, vor allem mit dem technologischen Fortschritt, eben diese Vermischung verschiedener Technologien, verschiedener Akteure. Oft ist es sehr schwierig herauszufinden, wenn sie es mit einer Bedrohung zu tun haben, ist es eine private Gruppe oder ist es ein Staat oder ist es ein Staat, der eine private Gruppe beauftragt hat, zum Beispiel zu spionieren.
Kurz, ein hochkomplexes und diffuses Bedrohungsbild. Nichts mehr vom alten Links-Rechts-Schema der Staatsschützer zu Fischenzeiten. Wie aber begegnen Seiler und seine Nachrichtendienstleute diesen diffusen Bedrohungen?
Das Zauberwort heißt Informationsaustausch. Bei uns in einem Nachrichtendienst, aber natürlich auch mit anderen Sicherheitsbehörden in der Schweiz und auch mit den Partnerbehörden im Ausland. Wir müssen solche Phänomene einmal verstehen. Wir müssen sehen, wohin die Trends gehen, und dann müssen wir versuchen herauszufinden, wo die Schweiz konkret am meisten betroffen oder auch bedroht sein könnte.
Zum Beispiel dort, wo die Schweiz sehr empfindlich ist, eben beim Finanz- und Wirtschaftsplatz.
In Griechenland sind jetzt alle Augen auf ihn gerichtet, den jungen, dunkelhaarigen Mann mit offenem Hemdkragen, den Chef der radikalen Linken und überraschenden Wahlgewinner. Alexis Tsipras heißt er. Er soll eine neue Regierung bilden. Seine Idee? Er will mit Griechenland zwar in der Eurozone bleiben, aber keine Schulden mehr bezahlen. Welche Ideen Alexis Tsipras sonst noch hat und woher er kommt? Rodothea Seralidou mit seinem Porträt.
Alexis Tsipras ist der jüngste Parteichef Griechenlands. 1974 in Athen geboren, kann der heute 37-Jährige auf eine steile politische Karriere zurückblicken. Dabei war der Protest schon immer Grundton seiner politischen Laufbahn. Angefangen hatte alles mit den großen Schülerprotesten Anfang der 90er Jahre. Damals wurden Schulen besetzt, um eine Bildungsreform der sozialistischen Regierung zu verhindern. Als Mitglied der kommunistischen Jugend befand sich Tsipras an vorderster Front der Proteste. Später studierte Alexis Tsipras Bauingenieurswesen. Er blieb während seiner gesamten Studienzeit unter anderem als Chef der linken Studentenbewegung Athens politisch aktiv. Und auch nach seinem Studium fehlte er von fast keiner Protestaktion, war bei Antiglobalisierungskundgebungen genauso präsent wie zuletzt bei den großen Demonstrationen gegen den rigiden Sparkurs der Regierung. 2008 wurde Tsipras mit gerade einmal 33 Jahren zum Chef des Linksbündnisses Syriza gewählt. Und er pflegt sein jugendliches Image, ist stets krawattenlos und trägt seinen Hemdkragen leger offen. Im diesjährigen Wahlkampf machte sich Tsipras mit dem Versprechen beliebt, die Sparpolitik der bisherigen Regierung rückgängig zu machen.
Die Leute des Europas können nicht mehr was tun.
Die Völker Europas können sich nicht mehr mit der barbarischen Sparpolitik ihrer Regierungen anfreunden. Das griechische Volk unterstützt unsere These. Eine linke Regierung, die mit Hilfe des Volkes das Memorandum abschafft und dadurch den Weg unseres Volkes ins Verderben stoppen kann. Dabei spricht sich Tsipras ganz klar für den Verbleib des Landes in der Eurozone aus. Und genau diese in sich widersprüchliche Kombination macht ihn so erfolgreich. Seine Rhetorik gegen die Sparpolitik einerseits und der Wille im Euroraum zu bleiben andererseits. Dabei setzt Alexis Tsipras auf, wie er sie bezeichnet, aggressive Neuverhandlungen mit den Gläubigern Griechenlands. Vor allem die frustrierte Mittelschicht konnte er damit davon überzeugen, ihm am Sonntag ihre Stimme zu geben. Die Bildung einer Koalitionsregierung mit der Nea Dimokratia lehnte Tsipras gestern mit der Begründung ab, die Programme der zwei Parteien seien zu verschieden. Das Wichtigste, Herr Samaras hat das zweite Memorandum unterschrieben und die harten Sparmaßnahmen, die in den nächsten Tagen das Volk erwarten. Es kann keine Regierung der nationalen Rettung geben, wie Herr Samaras sie bezeichnet, da das Memorandum keine Rettung ist, sondern eine Tragödie. Heute um 13 Uhr trifft Alexis Tsipras als Chef der zweitstärksten Partei den griechischen Staatspräsidenten Papoulias, um das Mandat der Regierungsbildung zu erhalten. Dass er damit Erfolg hat, gilt aber eher als unwahrscheinlich. Zu verschieden sind die Lösungsansätze und Parteiprogramme der anderen Parteien. Scheitert auch er, werden erneute Neuwahlen immer wahrscheinlicher.
Die einen sprechen von einem strategischen Meisterstück, die anderen bezeichnen es als zynisches Manöver, das, was der israelische Premier Netanyahu letzte Nacht vollbracht hat. Während das Parlament bereits über vorzeitige Neuwahlen debattierte, ist es dem Premier gelungen, die große Oppositionspartei Kadima für seine Regierung zu gewinnen. Damit bekommt Netanyahu eine komfortable Mehrheit, wie sie es in Israel schon lange nicht mehr gegeben hat. Und damit werden die für den kommenden September geplanten Neuwahlen hinfällig. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es war schon nach Mitternacht, als die israelische Knesset in erster Lesung mit überwältigender Mehrheit das Gesetz für vorzeitige Neuwahlen verabschiedete. Wenig später war das Gesetz bereits Makulatur, als Premier Netanyahu eine politische Bombe platzen ließ. Er werde zusammen mit der Kadima-Partei und seinen bisherigen Koalitionspartnern eine Regierung der nationalen Einheit bilden, sagte der Premier. Die vorgezogenen Neuwahlen würden damit hinfällig, weil er mit der neuen Koalition über eine satte Mehrheit von 94 der 120 Parlamentssitze verfüge, ließ der Premier dem verdutzten Parlament ausrichten. Die inzwischen publik gewordene Übereinkunft für die neue Große Koalition sieht vor, dass der erst vor kurzem gewählte Kadima-Chef Mofas stellvertretender Ministerpräsident wird. Dazu bekommt die bisher größte Oppositionspartei weitere Ministerposten und den Vorsitz in wichtigen Kommissionen. Netanyahu hat dem neuen Koalitionspartner auch versprochen, bis Ende Juli ein neues Gesetz vorzulegen, welches die Befreiung von ultraorthodoxen Talmud-Schülern vom Militärdienst einschränkt. Im Gegenzug will Kadima die Regierung bis zu den ordentlichen Wahlen im Herbst 2013 unterstützen. Ganz so selbstlos ist der Regierungseintritt von Kadima nicht. Dem aus Iran stammenden früheren Generalstabschef Mofas kann es nämlich nur recht sein, wenn die für Herbst vorgesehenen Wahlen verschoben werden, weil seine Partei laut Meinungsumfragen, gleich wie übrigens auch die Splitterpartei von Verteidigungsminister Barak, in die politische Bedeutungslosigkeit relegiert worden wäre. Mofas nimmt dabei in Kauf, wortbrüchig zu werden. Denn noch vor kurzem hatte er den Premier nämlich als Lügner beschimpft und seinen Wählern versichert, Kadima werde nie und nimmer in eine solche Regierung eintreten. Befürworter des nächtlichen Überraschungs-Coups erhoffen sich von der Großen Koalition stabilere politische Verhältnisse. Sie sprechen auch von einem klaren Signal ans Ausland, dass Israel in schwierigen Zeiten zusammenstehen könne. Die verbleibenden Oppositionsparteien geißeln den Schachzug Netanjahus indes als übles politisches Manöver. Sie werfen den Regierungsparteien vor, zu feige zu sein, sich dem Wahlvolk zu stellen. Einige Kommentatoren in israelischen Medien gehen noch weiter. Sie sagen, Netanjahu schwinge sich immer mehr zum König der israelischen Politik auf, der keine Hemmungen habe, das Parlament über ein Gesetz abstimmen zu lassen, das er gar nicht umsetzen wolle.
Rendezvous 5 vor 1. Die Gewohnheiten des Fernsehpublikums haben sich verändert. Die Leute entscheiden zunehmend selber, wann sie sich welche Sendung anschauen wollen und wo. Am Fernseher, auf dem Computer oder unterwegs auf dem Handy. Für die Fernsehforschung wird es deshalb immer schwieriger, eine genaue Zuschauerquote zu berechnen. Jetzt hat die Firma Mediapuls, die in der Schweiz die Zuschauerzahlen berechnet, ihre neue Messmethode vorgestellt. Medienredaktor Philipp Meyer.
Die Quote ist die Währung des Fernsehens. Sie misst die Zuschauerzahl und entscheidet so über die Zukunft von Sendungen, aber auch über die Höhe der Werbeeinnahmen eines Senders. Mehr Zuschauer heißt, ein Sender kann seine Werbesekunden teurer verkaufen. Zuständig für die Quotenmessung ist die Firma Mediapuls. In rund 2000 repräsentativ ausgewählten Haushalten hat sie Messgeräte an die Fernseher gehängt. Aber die damit erhobenen Daten sind nur noch ein Teil der Wahrheit. Das merkt auch das Schweizer Fernsehen, sagt Radio- und Fernsehdirektor Rudi Matter.
Was immer mehr zurückgeht, ist die lineare Fernsehnutzung, also die Nutzung von Sendungen dann, wenn sie wirklich im Programm stehen. Immer mehr Menschen, vor allem Jüngere, nutzen Fernsehen zeitversetzt. Das heißt, schauen sich Sendungen dann an, wenn sie Zeit haben, zeichnen selber auf einer Harddisk oder gehen ins Internet.
Ab nächstem Jahr setzt Mediapuls deshalb eine neue Messmethode ein. Diese misst nicht mehr nur den direkten TV-Konsum, sie orientiert sich an der Erhebung der Radiodaten und benutzt das sogenannte Audio-Matching, wie Forschungsleiterin Isabel Wenger erklärt.
Das Audio-Matching funktioniert mit einem Tonabgleich zwischen dem ausgestrahlten Ton, also der Sendung, die ausgestrahlt wird, und dem Ton, der zu Hause vom Fernsehzuschauer empfangen wird.
So kann die Auswertungssoftware auch Fernsehsendungen erkennen, die nicht zur ausgestrahlten Zeit geschaut wurden. Und die neue Software kann auch auf Computer geladen werden.
Die Messtechnologie ist dann im Gerät drin und geht natürlich mit dem Gerät mit. Also der Laptop bzw. der Zuschauer kann sich irgendwo unterwegs befinden und seine Nutzung wird trotzdem noch gemessen.
Auf dem Computer erkennt die Software, welche Sendung ab Podcast oder Internet gerade geschaut wird. Einen Haken hat die neue Quotenmesstechnik jedoch. Auf den am häufigsten benutzten mobilen Geräten wie Pads, Pods oder Smartphones funktioniert die Software noch nicht. So ist der mobile Fernsehkunde auch nächstes Jahr der Quotenmessung noch einen Schritt voraus.
Im Unterengadin hält BRM13 mit seinem Herumstreunen Menschen und Behörden auf Trab. Jetzt hat das Unterland eine vergleichbare zoologische Attraktion. Am Unterlauf der Emme. Christian Strübing.
Seit einer Woche hat die Zuwanderung von hierzulande bisher unüblichen Grossraubtieren einen neuen Höhepunkt erreicht. So soll, wie die Berner Zeitung heute eindrücklich schildert, ein schwarzer Panther durch die Wälder im solothurnisch-bernischen Grenzgebiet herumstreifen, mehrfach beobachtet von Augenzeugen. Fachleute von Forst und Wildhut versuchen nun, die schwarze Katze mit Köder und Fotofallen zu überlisten und sie, so man ihr habhaft werden kann, mit dem Betäubungsgewehr stillzulegen. Das Rätseln um die wahre Identität dieses Tieres und seine Herkunft hält zumindest zwei kantonale Jagdinspektorate und das Kommando der solothurnischen Kantonspolizei auf Trab, die in dieser kniffligen Angelegenheit versucht, die Balance zwischen ratsamer Vorsicht und der Eindämmung gesteigerter Aufgeregtheit zu finden. Möglicherweise aber hat heute Morgen der eidgenössische Jagdinspektor den entscheidenden Hinweis gegeben. Er neigt dazu, die Pantherthese zu glauben, weil vor Monaten in Süddeutschland ein solches Tier spurlos verschwand. Die einzige Vermisstmeldung eines Panthers im Umkreis von halb Europa. Wenn dem so ist, wäre zumindest erwiesen, dass sich das Tier auf dem weiten Weg ins Schweizer Mittelland bei der Nahrungssuche weder an Mensch noch Nutztier vergriffen hat.
Mobil sind bei uns nicht nur Panther und Bären, sondern auch Menschen. Dazu gleich das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Walter Roderer ist letzte Nacht 91-jährig gestorben. Der Volksschauspieler erlangte mit dem Kinofilm «Ein Schweizer namens Nötzli» auch über die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit. Die Schweizer Bevölkerung legt für Freizeit, Beruf und Einkaufen immer größere Distanzen zurück. Dabei steigen gemäß einer Statistik des Bundes die Menschen vermehrt in den Zug, Bus oder ins Tram. Im letzten Jahr ist die Zahl extremistischer Gewalttaten in der Schweiz leicht zurückgegangen. Das schreibt der Nachrichtendienst des Bundes. Übers Ganze gesehen seien Links- und Rechtsextremismus in der Schweiz nicht staatsbedrohend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.